Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, die Plattform, um 16 Uhr auf der 102,6 bei Radio Free FM. Mein Name ist Michael Trost und ja, heute haben wir in der Plattform ein Thema, das dann ja doch vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, aber auch mal sehr, sehr interessant zu werden verspricht. Es geht um die Ofenmacher e.V., einen Verein, der sich um den Ofenbau kümmert. Und bei mir im Studio oder beziehungsweise ja online, man hört es wahrscheinlich auch ein bisschen, zu Gast ist heute die Frau Christa Trigala. Frau Trigala, herzlich willkommen hier bei Radio Free FM in der Plattform. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Online sind, um genau zu sagen, ja, und alle, die sich fragen, warum ist denn die Frau Trigala online, können wir, glaube ich, verraten. Sie sind an der Nordsee, Sie sind auf Pellworm und sind insofern natürlich ein bisschen weit weg, als dass mein Studio zu uns kommt. Ich würde vorschlagen, Frau Trigala, wie wir es immer so in der Plattform machen, bevor wir einsteigen ins Thema, dass die Hörer ein klein bisschen mehr über Sie erfahren, dass wir so, wie wir es immer handhaben, so eine ganz kurze Vorstellrunde machen, dass Sie vielleicht in Kürze ein bisschen was zu sich erzählen, damit wir einfach auch Sie ja ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir dann also ins Thema einsteigen.
Mhm. Ja, also ich bin Krankenschwester mit Leib und Seele und habe in vielen verschiedenen Stellen gearbeitet. Unter anderem hatte ich das große Glück, 12 Jahre lang in Nepal als Krankenschwester und Hospital Manager zu arbeiten. Mhm. Habe ein Krankenhaus mit aufgebaut und ist ein Krankenhaus von einer Hütte bis zum 50-Betten-Haus für plastische und wiederherstellende Chirurgie. Mhm. Das klingt erstmal ein bisschen nach Schönheitschirurgie, aber in Nepal ging es darum, Verbrennungsverletzungen zu operieren, Fehlbildungen und auch Kriegsverletzungen. In Nepal war ja lange Bürgerkrieg. Mhm. Verbrennungsverletzungen ja. Waren immer mein größtes Thema, denn das betrifft in Nepal hauptsächlich Frauen und Kinder. Mhm. Und die Ursache ist immer oder fast immer ein offenes Feuer beim Kochen, zum Kochen.
Jetzt hätte ich mal vorab dann noch die Frage, wie kam es, dass Sie nach Nepal kamen? Also war Nepal eine von verschiedenen Stationen, die Sie dann im Rahmen auch Ihrer beruflichen Tätigkeit im Ausland besucht oder eben wo Sie gelebt haben? Oder wieso dann gerade Nepal? Wie hat sich denn das so ergeben? Also es ist relativ ungewöhnlich und 12 Jahre das auch zu machen, ist ja, ja schon wirklich, ja. Also ja, ich kenne niemanden, der das vergleichsweise auch gemacht hätte. Spannend und sehr, sehr ja, beeindruckend.
Ich wollte immer gerne nach Tibet, weil ich hatte Sven Hedin gelesen und der hat das nie geschafft, die Stadt Lhasa zu erreichen auf all seinen Expeditionen. Das war mein Ziel. Mhm. Aber als Krankenschwester verdient man ja nicht so wahnsinnig viel Geld und das Tibet war immer zu teuer für mich. Dann dachte ich mir, guck, ich bin die Himalaya mal von der anderen Seite an. Und habe eine Pauschalreise zum Wandern nach Nepal gebucht. Und am ersten Tag hat der Reiseführer uns in ein Altersheim von Mutter Teresa-Schwestern geführt. Mhm. Und da habe ich sofort mein Herz geöffnet für alle Patienten in Nepal und habe von da an meine Urlaube in dem Land verbracht, um besonders Lepra-Patienten zu helfen. Mhm. Ja. Und so habe ich jedem erzählt, wenn es eine Möglichkeit gibt, länger dort zu arbeiten, ich bin sofort bereit. Und dann kam der Ruf, da wird ein Krankenhaus aufgebaut. Ich war damals Oberin am Diakoniekrankenhaus in Freiburg. Mhm. Und der geschäftsführende Vorstand in Freiburg hat mich für ein Jahr freigestellt. Das war der Plan, ein Jahr Nepal.
Ja.
Daraus sind dann 12 Jahre entstanden, weil in einem Jahr ist kein Krankenhaus aufgebaut.
Das ist jetzt schon, reden wir da über Jahrzehnte zurück oder sind Sie erst wieder monateweise
also
da?
Oder 10 Jahre bin ich wieder in Deutschland.
Ja, ja. Mhm. Also es ist schon ein klein bisschen zurück, nichtsdestotrotz an der Situation und an der Problematik hat sich nichts geändert und insofern ist das Thema, auch das wir heute ansprechen, sehr, sehr relevant.
Mhm. Nee, in den ländlichen Bereichen ist es eigentlich, ist die Situation unverändert. Mhm. Wo Straßen hingebaut werden, ist die Möglichkeit dann eher, dass auch mit Gaszylindern oder mit Gas gekocht wird. Mhm. Aber in den Dörfern, da wo wir arbeiten, in den entlegenen Gebieten, wird weiter auf offenem Feuer gekocht.
Mhm. Ja, also natürlich Verhältnisse, die schon ganz viel, viel ärmlicher sind. Das Thema, was wir der Name heute ist ja die Ofenmacher e.V. Vielleicht das, bevor wir dann auf die Details und auf Nepal und die Problematik eingehen, dann auch noch das Verständnis. Den Verein haben Sie dann gegründet oder wie ist der Verein zustande gekommen? Also wie ist da jetzt die Bewandtnis?
Es war so, in dem Krankenhaus hatten wir immer deutsche Ärzte,
ja,
die in ihrem Urlaub gearbeitet haben und auch deutsche Medizinstudenten. Und der glückliche Zufall war, dass die Dr. Katharina Dvorak während ihres Medizinstudiums als Formulantin arbeitete und ihr Mann begleitete sie, der ist auch Doktor für Physik und hat sich sehr für das Kochen auf offenem Feuer beziehungsweise für die Auswirkungen interessiert. Mhm. Und er war derjenige zusammen mit seiner Frau, die in München den Verein gegründet hat.
Mhm. Ja.
Ich habe schon vorher in dem Krankenhaus immer so Öfen gebaut, aber eigentlich vor 10 Jahren wurde der Ofenverein gegründet von der Münchner Gruppe.
Mhm. Ja, das heißt, das ist ein Verein, den gibt es einmal in Deutschland und da sind dann verschiedene eben Aktive dabei und da gehören Sie dazu. Wie viele Mitglieder hat der Verein dann ungefähr? Also reden wir da von 5 oder von 100?
70.
Oh ja.
70.
Mhm. Mhm. Also ist ja dann doch schon
und
relativ groß.
Und sehr verteilt überall.
Ja, das heißt, es sind Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet, wahrscheinlich aus ganz Deutschland sind dort Mitglied oder aus Europa oder weiter darüber hinaus oder ist es schon in Deutsch, mhm, vor allem mit deutschem Bezug?
Aus Deutschland.
Ja. Mhm. Gibt es was Vergleichbares auch in anderen Ländern oder ist das jetzt wirklich etwas, was es hier nur bei uns oder beziehungsweise hier dann eben in München gegründet
gibt? Es gibt viele Organisationen, die sich mit Ofenbau oder Verhinderung der offenen Küchenfeuer beschäftigen.
Ja.
Aber in der Form, wie wir das machen, dass wir Einheimische ausbilden und vor Ort die Öfen bauen, in der Form, glaube ich, wüsste ich keinen anderen Verein.
Mhm. Ja. Und die Gründung war dann, nachdem Sie zurückgekommen sind, oder das?
Ja.
Ja, okay.
Mhm. Also die Gründung war 2010,
mhm,
und ich bin Ende 9 zurückgekommen.
Ah ja, das heißt, Sie haben dann auf jeden Fall Ihr ganzes Wissen und Ihre Erfahrungen dort einbringen können aus eben 12 Jahren Nepal und sind insofern natürlich für den Verein, ich sag mal, Gold wert oder einfach eine ganz wichtige.
Ja, und mittlerweile arbeitet der Verein ja dann auch in Afrika in mehreren Ländern.
Oh ja, mhm. Das heißt, dieses ganze Problem ist dann nicht nur ein Problem von Nepal, sondern wahrscheinlich von allen ärmlicheren Ländern, die eben nicht eine elektrische Küche haben, sondern die eben am offenen Feuer und letztendlich in einfachen Verhältnissen leben und am offenen Feuer kochen und arbeiten.
Ja, richtig. Mhm. Es ist ein weltweites Problem in allen unterprivilegierten Ländern.
Mhm. Ja, also auf jeden Fall, dann wurde der Verein gegründet. Sie haben schon gesagt, ungefähr 70 Ehrenamtliche sind ja dort dann aktiv. Und
leider sind nicht alle aktiv.
Ach so, aber auf jeden Fall 70 Mitglieder sind es. Und Sie sind auf jeden Fall dann auch in Deutschland unterwegs, um versuchen dann, ich vermute, einfach auf die Problematik aufmerksam zu machen, um wahrscheinlich auch dann einfach Unterstützung zu erhalten, um dann in den Ländern etwas bewegen zu können, helfen zu können, oder?
Ja, wir machen gerne Dia-Vorträge oder bei Veranstaltungen wie Reisemessen oder sowas stellen wir den Verein und die Arbeit gerne vor. Solche Gelegenheiten müssen wir nutzen, weil die Finanzierung der Öfen läuft natürlich auch auf freiwillige Spenden einfach. Wenn jetzt gerade kein Corona ist, dann bin ich 2 bis 3 Monate in Nepal.
Ah, okay.
Aber die eigentliche Arbeit wird in Nepal vor Ort von unserer Partnerorganisation gemacht. Wir haben eine Partnerorganisation, die heißt Swasthya Tulo Nepal. Das heißt übersetzt gesunder Ofen. Und da gibt es eine Managerin, die im engen Kontakt mit mir auch jetzt immer über Skype ist, weil es doch viel zu besprechen gibt. Und dann gibt es vor Ort nepalische Koordinatoren für die Ausbildung der Ofenbauer und für die Dokumentation, Organisation und Monitoring der Ofenarbeit.
Also Ihr Fokus ist auf jeden Fall sehr stark auf Nepal, aber der Verein hat schon auch in andere Gebiete, nach Afrika oder andere arme Gebiete, irgendwo schon auch dann Verbindung, oder? Also das, oder? Ist der Schwerpunkt?
Mein zweites Zuhause ist Nepal natürlich.
Ja.
Für Afrika haben wir andere aktive Gruppen und da geht es nach Kenia, nach Äthiopien, nach Togo und nach Uganda. Unser Traum ist, auf allen Kontinenten präsent zu sein.
Ja, Frau Trigala, wir haben schon ein bisschen einführend, glaube ich, jetzt erklärt, um was es geht und auch den Verein irgendwie so schon mal vorgestellt. Ich würde sagen, dann kommen wir einfach ein bisschen zur Grundproblematik, dass wir einfach mal erklären, wie ist dort die Situation, wie leben die Menschen, wie kochen die Menschen und eben was passiert dann, Sie haben schon gesagt, auch mit dem offenen Feuer, mit Dämpfen und so weiter, dass wir versuchen, einfach ein bisschen das Problem mal noch zu erklären oder eben darzulegen, was da genau eben die Gefahr sind und einfach, worum es da geht.
Ja, sehr gerne. Also zum Thema Kochen auf offenem Feuer kann man vielleicht einführend sagen, das ist ein großes Problem. Und zwar laut WHO nutzen 3 Milliarden Menschen offenes Feuer zur Zubereitung ihrer Nahrung. Mehr als 4 Millionen Menschen sterben jedes Jahr laut WHO an den Folgen dieser Nahrungszubereitung. Nicht, weil sie sich vergiften, sondern weil sie den Qualm, den Rauch regelmäßig einarbeiten. Das muss man sich vorstellen, in einer Hütte Qualm, das vielleicht sogar feuchte Feuerholz bei der Zubereitung der Nahrung und füllt den Raum. Die Menschen atmen das ein und das ist wie Kettenrauchen vom Babyalter an. Und die Auswirkungen sind entsprechend. Es gibt schwerste chronische Lungenerkrankungen schon in jungen Jahren. Wir sehen sehr viele Herz- und Gefäßerkrankungen, die man auch in so also jungen Menschen normalerweise nicht erwartet. Es gibt massive Augenprobleme, weil die Menschen natürlich die Augen tränen und die reiben sich mit ihren Fingern in den Augen, verletzen dabei sogar die Hornhaut oder kriegen Infektionen, weil die Finger nicht sauber waren. Das sind massive Probleme, die einfach durch die chronische Einatmung der Innenraumverschmutzung entstehen. Das zweite große Problem ist, sind die Verbrennungen. Die Verbrennungsgefahr für Kleinkinder, besonders Kleinkinder und auch für Frauen, ist extrem groß. Kleinkinder werden nah ans Feuer gelegt, weil sie ja gewärmt werden sollen. Dann plötzlich kommen sie ins Alter, wo sie krabbeln. Dann krabbeln sie zum Feuer hin, greifen in die Flamme, oder größere Kinder wollen was vom Essen naschen und stolpern ins Feuer. Also es gibt da immer wieder ähnliche Geschichten, wenn die Patienten ins Krankenhaus kamen mit ihren schweren Verbrennungen. Bei Frauen ist es oft so, dass die unvorsichtig sind und ihr langer Sari gerät zu nah an die Flamme, während sie vorbeihutschen, und schon steht alles in Flammen. Sie tragen sehr billige Stoffe, also synthetische billige Stoffe, und die machen schlimmste Hautverbrennung, wenn die dann anfangen zu brennen.
Das heißt, die sind sehr feuergefährdet und brennen schnell, also sind, was das angeht, einfach auch vom Material schon sehr, sehr gefährdet.
Sehr, sehr gefährdet. Und das sind ganz schlimme Schicksale.
Ja, ich hätte da eine Frage zwischendrin. Ist das Feuer in geschlossenen, also in den Hütten oder Häusern, oder kann es auch sein, dass es Feuer, sagen wir, im Freien sind, wo die Menschen dann drumherum sitzen, dass die gar kein Dach über dem Kopf haben, oder sind es dann überwiegend...
Gekocht wird meistens in Häusern.
In Häusern, ja. Das heißt, die ganzen Dämpfe gehen dann einfach in den Raum und ziehen dann auch nicht ab und brennen dann diese Feuer auch unter Umständen den ganzen Tag. Also ich meine, wenn das gleichzeitig zum Beispiel zum Wärmen benutzt wird, so quasi auch als Heizung, so indirekt dann auch noch, sind das Feuer, also die...
Die glühenden Holzstämme oder die Glut wird am Leben gehalten. Also das qualmt dann nicht die ganze Nacht, aber die Glut wird am Leben gehalten, und da passieren dann auch Unfälle im Schlaf, in die Glut gerollt. Das ist ja alles sehr eng. Das ist ja nicht, dass man 3-4 Zimmerwohnung hat, sondern meistens spielt sich das im Bauernhaus in einem Raum.
Und das sind ja
Kochen, Wohnen, Schlafen und auch Tiere.
Genau, Sie sagen, dass es heißt, das ist ein Zimmer, das ist eine Räumlichkeit, die wahrscheinlich dann auch nicht in dem Sinne belüftet wird oder belüftet werden kann, weil die sind wahrscheinlich froh, dass überhaupt Wärme da ist. Und wenn man jetzt quasi auch noch quasi ein Fenster, was vielleicht gar nicht da ist, oder öffnen würde, dann wäre es kalt und hätte man wahrscheinlich auch an der Stelle schon wieder ein Problem mit, einfach mit, dass man frieren würde. Ne?
Ja. Genau richtig. Je kälter es draußen ist, desto weniger wird gelüftet.
Ja, das heißt auf jeden Fall, es ist eine kleine Räumlichkeit, sehr, sehr viele Menschen, vielleicht noch Tiere auch noch mit dabei, gleichzeitig Nutzung als Feuerstelle, aber auch als Heizung und quasi als zentraler Punkt, wo man wahrscheinlich beim Essen auch noch drumherum sitzt, also quasi so eine Art Versammlungsstelle, wo man sich einfach in der Nähe sehr, sehr häufig aufhält.
Genau richtig, ja. Und dann habe ich im Laufe der Zeit, wo ich mich mit den Ofen beschäftige, noch sehr weitergebildet und noch weiterreichende Problematik zu diesem Thema erkannt oder erlernt. Also es geht um CO2-Emissionen. Dieses Kochen auf offenem Feuer ist ja eindeutig von der Verbrennungschemie her oder Physik her CO2-Emission. Das ist so. Und je mehr Holz man verbrennt, desto mehr CO2 wird ausgestoßen und schädigt Grunde der ganzen Umwelt. Das Feuerholz wird durch die Möglichkeit am offenen Feuer im geschlossenen Brennkammer eines Ofens kann die Menge des Feuerholzes um 50% reduziert werden. Das ist eine ganz wichtige Aussage, weil das bedeutet dann natürlich auch CO2-Reduktion um 50% im Vergleich zu vorher. Außerdem ist das Feuerholz auf der ganzen Welt ja knapp, und in Nepal, kann ich sagen, sind in den letzten 15 Jahren die Wälder zum großen Teil streng geschützt worden, und die Situation hat sich leicht verbessert. Aber es gibt Gegenden, da müssen die Menschen über 1 Stunde, 2 Stunden das Feuerholz herschleppen zu ihren Häusern. Und dieses Problem ist in Afrika wesentlich gravierender als nie.
Ja, das heißt, es muss auch noch sehr viel Aufwand betrieben worden, überhaupt das rare Holz heranzubekommen. Das heißt, das ist auch ein Rohstoff, der endlich ist und der einfach durch Verbrennung natürlich dann Abholzung der Wälder auch natürlich ein Eingriff in die Natur ist, die nicht gesund ist, sagen wir mal. Das heißt, es wird überwiegend einfach Feuerholz verbrannt oder verbrennen wird auch anderes irgendwie als Feuermittel irgendwie verwendet oder ist es fast immer Holz?
Im Süden von Nepal, im Flachland, wo also keine Hügel, keine Steinhügel sind und sehr viel mehr Landwirtschaft betrieben wird,
ja.
Da wird auch mit Tierkot und Blättern gefeuert.
Ja, ja. Im Sinne von Gefahr ist es aber beides genauso problematisch wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, auf offene Flamme ist offene Flamme.
Ja, aber wahrscheinlich werden auch bestimmte, je nachdem, was man da verbrennt, auch das Feuerverhalten, entweder es zischt und zündet oder speit Funken oder es gibt Dämpfe, also auch unterschiedlich, natürlich die Gefahr wahrscheinlich groß sein, oder?
Ja, die Heizwirkung ist sehr gering bei den Kotblättermischungen. Da ist natürlich Feuerholz besser.
Mhm, ja, also insofern, da gibt es dann auch ein bisschen Unterschied, aber auf jeden Fall ist das überall eigentlich da mal die problematische Ausgangsbasis, die da ist und Sie haben schon irgendwo, glaube ich, vorhin eine Zahl genannt. Also da passieren sehr, sehr viele Unfälle dann auch. Oder kann man sagen, ist das vielleicht sogar mit, wenn man jetzt mal einfach eine Statistik anschaut und Einlieferungen ins Krankenhaus, die zu 50% oder 40% oder 20% als Unfall oder als Kriterium und nicht als, als Auslöser oder Grund ist, dass derjenige ins Krankenhaus muss? Oder also von ist das... Naja, jeder zweite, dritte, der kommt, hat einen Feuerunfall mit seinem Ofen oder offenen Flamme oder wie die?
Ja, also wir haben offizielle Schätzungen in Nepal von 10.000 Brandverletzungen pro Jahr.
Ja.
Das heißt aber, das sind die ins Krankenhaus kommen. Viele Verletzte kommen gar nicht ins Krankenhaus, weil die viel zu weit weg von jeder Gesundheitseinrichtungen sind.
Mhm.
Die Patienten, die wir behandelt haben, die hatten zum Teil 2-3 Tage Anreise, bis sie zu uns kamen, denn wir sind ein hochspezialisiertes Krankenhaus für diese Verletzung.
Mhm. Das heißt, das war eine Abteilung oder in dem Krankenhaus extra einen Bereich, der sich spezifiziert hat auf Verbrennungsverletzung, die aus eben Kochen am offenen Feuer dann
resultiert. Spezialisiert auf die Behandlung von akuten Verbrennungen, was ja ein lebensbedrohliches Geschehen ist in den meisten Fällen, wenn es eine große Verbrennung ist, und spezialisiert, und das ist auch nochmal wichtig, auf die Wiederherstellung von entstellenden Brandnarben. Also Narbe bedeutet ja immer Hautschrumpfung und da haben wir massivste Entstellung gesehen von Kindern oder Jugendlichen oder Frauen, die überhaupt keine Behandlung bekommen haben nach der Brennung. Ne?
Sie sagten, dass eben ja auch nur ein Teil dann überhaupt ins Krankenhaus kommen kann. Das heißt, es gibt eine hohe Dunkelziffer von Menschen, die auf dem Land sind, die dann das Krankenhaus gar nicht erreichen, aber dann ihr Leben dann gezeichnet sind von diesen Verbrennungen. Also auf jeden Fall noch mehr wahrscheinlich Opfer, noch mehr Brisanz in dem ganzen Thema und umso mehr natürlich der Bedarf, hier irgendwas zu tun, ja.
Richtig, es gibt eine große Dunkelziffer. Zum einen von denen, die nicht so schwere Verletzungen haben, mit traditionellen Kräutern und anderen Mitteln behandelt werden und irgendwie wieder gesund werden.
Mhm.
Und eine große Dunkelziffer mit schweren Verletzungen, die sterben, ohne dass sie jemals ein Krankenhaus erreicht haben.
Mhm. Ja. Ja, das ist natürlich, ist eine Situation, ich glaube, in Europa, also ich höre das Problem oder nehme das so in der Form jetzt auch heute das erste Mal wahr, aber sind wir uns eigentlich gar nicht bewusst, da sieht man eigentlich, wie gut es uns mit unseren elektrischen oder Gasherden oder was auch immer eigentlich geht und wir dieses Problem uns überhaupt nicht bewusst sind eigentlich, aber eben in diesen ärmeren Gebieten ein ganz, ganz großes Problem darstellt. Ja, dann ist natürlich so die Frage, eine große Aufgabenstellung, was kann man tun? Welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, um Abhilfe zu leisten? Was kann man hier aus Europa tun? Was kann der Verein tun? Und ja, dann sprechen wir einfach mal über die Möglichkeiten, die es aus Ihrer Sicht denn gibt.
Genau, vielleicht, also eine Möglichkeit ist, das Feuer zu ummanteln. Ich hatte mir immer gedacht, wir können so gut sein, wie wir wollen in der Chirurgie, aber eigentlich müssten wir schaffen, diese Verletzung zu verhindern. Deswegen hatte ich so die Idee, einen Schutzzaun oder sowas ums Feuer rum zu kreieren. Aber das ist alles nicht möglich, weil billiges Material, was vorhanden ist, das brennt mit auf. Metall ist nicht available. Und das waren alles keine Ideen, die irgendwie zum Ziel führten. Dann habe ich erfahren von den Lehmöfen und war dann gleich begeistert. Ich konnte im Dorf so einen Ofen ansehen. Der war zwar uralt und schon sehr zerbrochen, aber ich habe eine Idee bekommen, wie das funktionieren kann. Also ein einfacher Ofen aus Lehmsteinen mit einem Schornstein, der den Rauch nach außen leiten kann und der die Feuerstelle ummantelt, aber trotzdem nicht die Traditionen verändert. Also man kocht trotzdem auf Feuer. Das ist nämlich der schwierige Schritt zum Strom hin. Da sieht man keine Flamme mehr und das ist ganz schwer zu vermitteln. So ein einfacher Ofen, der günstig ist, also nicht der teuer ist, der die Traditionen berücksichtigt und der handhabbar ist. Also die Hausfrauen müssen den gut bedienen können, sonst wird er auch nicht akzeptiert. Ich fand einen Ofenbauer, der von einer anderen Nichtregierungsorganisation ausgebildet wurde und mit dem zusammen habe ich bei einem unserer Mitarbeiter vom Krankenhaus zu Hause einen Ofen aufgestellt. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn euch der gefällt, die Hausfrau sollte eine Rückmeldung geben und sollte ihre Nachbarinnen erzählen. Und dann habe ich immer Geld gesammelt für 10 Öfen. Und dann habe ich wieder den Ofenbauer bestellt und er hat sie die 10 Öfen aufgesetzt. Das war der Anfang. Mittlerweile haben wir die Zahl von 100.000 gebauten Öfen überschritten.
Wow, 100.000. Das ist aber schon eine Zahl. Das ist doch schon mal was, ja?
Ja, da, und ein Haushalt hat etwa 4,5, 4,7 Mitglieder durchschnittlich. Das bedeutet 450.000 Menschen haben eine bessere Lebensbedingung im Alltag bekommen durch ihren Ofen. Das kann man doch erwähnen.
Wie ist denn da die Akzeptanz? Ich meine, wenn jetzt hier aus unserem Kulturkreis Menschen kommen, somit nach dem Motto, wir wissen besser, wie es geht, stößt man da dann auf Widerstand, dass die Leute erstmal denken, was wollt ihr Europäer uns denn hier reinreden und sagen? Oder wurde das dann sehr dankbar aufgenommen? Oder wie ist denn da so die Erfahrung? Ich meine, wenn zu uns jemand kommt und uns reinreden möchte aus einem ganz anderen Kulturkreis, wie wir uns zu verhalten, wie wir zu leben haben, dann gucken wir auch erstmal wahrscheinlich skeptisch oder verhalten uns erstmal ja, fragend, ob das so in Ordnung
ist. Ja, es ist so, wir arbeiten ausschließlich mit Nepalesen zusammen. Wir bilden ausschließlich Nepalesen und am liebsten örtliche Leute aus den Gebieten, wo wir gerade bauen, als Ofenbauer aus. 50% davon sind Frauen, die natürlich mit den Hausfrauen ganz anders sprechen können. Die haben ja selber die Erfahrung. Die kochen ja selber zu Hause auf dem Ofen. Also und es geht immer so los, dass wir am besten angefragt werden von einem Bezirk oder von einer Dorfregierung, Bezirksregierung, könnt ihr zu uns kommen und das machen. Und dann machen wir große Dorfmeetings, stellen einen Musterofen auf und dann wird diskutiert, was ist jetzt eigentlich gut daran und was nicht gut. Und wenn die Hausfrauen dann sehen, dass man nur die Hälfte von dem Holz her schleppen muss, sind sie schon begeistert. Dann sehen sie, der Reis kocht viel schneller, ist viel schneller fertig, weil das Feuer ist ja intensiver. Sind sie schon mal begeistert. Dann haben wir die Hausfrauen schon auf unserer Seite. Aber die Männer müssen ja ihre Genehmigung dazu geben. Und die kriegen wir immer damit, dann sagen wir, ihr könnt das Geld sparen für Augentropfen und Hustensaft, die jeder einkaufen muss dort. Und wir sagen, schau, deine Frau ist schwanger und der Kleine schädigt das ungeborene Kind. Das soll doch dein Sohn werden, das soll doch stark und groß sein. Dieser Rauch schädigt dieses ungeborene Kind. Und damit sind die Väter eigentlich immer zu übertreiben.
Wie macht man das dann konkret? Das heißt, man baut, wenn man jetzt, das sind ja wahrscheinlich auch verschiedene Dörfer dort in Nepal, nehme ich mal an. Das heißt, dann geht man, wenn man jetzt ein neues Dorf irgendwo quasi plant, eben mit neuen Öfen dann eben ja aufzubauen oder dort eben diese ja zu implementieren, dann geht man ein Dorf, baut in einem Haus mal quasi einen um und sagt dann zu den Menschen, kommt hier vor Ort, schaut euch das an und überzeugt euch, oder wie macht man das dann?
Ja, meistens geht es ja für einen ganzen Bezirk und dann kann man auch schon mal einen fertigen Ofen im Nachbarort angucken oder beim Nachbarn, aber wichtig ist, dass die Leute vor Ort mitgenommen werden. Es gibt ein Dorfmeeting, es gibt Tee und Kekse dabei und jeder kann sich das angucken und dann geht auch gleich eine Liste rum, wer will einen Ofen haben. Und dann erklären wir bei dem Meeting ganz genau, was sind ihre eigenen Aufgaben. Sie müssen Lehm herbeischleppen, sie müssen Reisschalen bringen, sie müssen Kutung sammeln. Das ist die Basismischung für die Lehmmasse, aus der dann die Steine hergestellt werden. Die Steine werden in der Sonne getrocknet, je nachdem wie sonnig es ist, 2, 3, manchmal 5 Tage. Und dann wird mit der Hausfrau und dem Hausbesitzer zusammen in jedem Haus der günstigste Ort für den Ofen ausgesucht, denn der wird fest eingebaut. Der günstigste Ort richtet sich natürlich nach der Windrichtung, dass der Rauch nicht zurückgedrückt wird, und nach der Einrichtung oder nach der Ausrichtung der Küche. Also es muss an einer Außenwand stehen, weil der Schornstein muss ja rausleiten können und die Frau muss es auch handhaben können, so wie sie es vorher mit dem Feuer gemacht hat. Dann muss der Hausbesitzer oder die Familie mindestens einen Menschen abstellen, der dem Ofenbauer sozusagen als Handlanger hilft an dem Tag, wo der Ofen aufgesetzt wird. Es wird die Basis gelegt, es werden ein paar kurze Eisenstangen eingebaut, wird der Schornstein aufgesetzt, dann werden die 2 meistbenutzten Töpfe in den weichen Lehm eingepresst, dass die gut anpassen, und der Ofen wird von außen verstrichen mit Lehmmasse und das dauert etwa 3 bis 4 Stunden, wenn ein Ofenbauer geübt ist. 3 bis 4 Stunden ist ein Ofen fertig. Der muss dann aber je nach Witterung noch mal ein paar Tage trocknen, bevor die erste Anheizung gemacht werden kann. Und das ist ein ganz toller Moment, wenn der erste Qualm aus dem Schornstein rauskommt.
Nochmal vielleicht auf Nepal zurück. Nepal sind ja, glaube ich, sehr ländlich, sehr, sehr viele kleine Dörfer, oder gibt es da, also wie Großstädte in der Form, wie wir das kennen, gibt es ja gar nicht, glaube ich, gell? Also, oder?
Doch, Kathmandu, die Hauptstadt, ist eine Großstadt, die sich nicht viel unterscheidet von jetzt, sage ich mal, indischen Großstädten.
Ah, doch.
Aber in der Stadt würden wir auch gar nicht arbeiten. Also da heizt man nicht mehr oder kocht man nicht mehr mit offenem Feuer in der Stadt. Die haben eigentlich alle Gas, Kochgas und Zylinder.
Das heißt,
aber in den ländlichen Gebieten ist das schon ein reines Transportproblem, weil diese Gaszylinder sind ja nicht leicht, und in vielen Gegenden gibt es jetzt Straßen, die mit Allrad oder Trecker befahren werden können. Aber dann ist es auch ein finanzielles Problem. Denn die Menschen sind in den Dörfern eigentlich alle Landwirte im weitesten Sinne. Mhm. Die sind nicht am Hungertuch, also sie bauen das an, was sie auch essen, aber sie haben so gut wie kein Bargeld zur Verfügung.
Mhm. Ja.
Und dann limitiert sich der Kochgas-Einkauf natürlich wesentlich.
Ja.
Außerdem, das Holz ist ja hinterm Dorf, am Wald, überall da, also das müssen sie eben nicht bezahlen.
Mhm.
Von daher sind wir mit Ofenbauangebot im ländlichen Gebiet. Mhm. Und zwar sagen wir, unser Ofen hat keine Heizwirkung, sagen wir, bis zu einer Höhe von maximal 2000 Höhenmeter über Normalnull bauen wir diese Öfen ein. Darüber brauchen Sie eigentlich andere Modelle. Das sind dann Metallöfen, die auch so Metallrohre drin haben, dass eine Art Heizung entsteht.
Ah ja, das heißt, es gibt doch verschiedene Arten, die je nach Anforderungen einfach des Geländes oder einfach des Gebietes dann sich auch unterscheiden können und wahrscheinlich auch ein bisschen davon abhängen, welche Materialien überhaupt zum Bau der Öfen auch vorhanden sind.
Genau, in Nepal ist es so, dass Lehm überall vorhanden ist, und zwar guter Lehm, den kann man überall finden. Aber in Afrika, in einigen Ländern, gibt es da schon ein Problem. Also da werden dann zum Teil auch Metallöfen bevorzugt.
Ah ja, das heißt, es gibt auf jeden Fall verschiedene Varianten und je nach Ort oder je nach Land oder Landschaft wird dann entsprechend eingebaut. Wie ist denn das? Also ich habe verstanden, es gibt sehr wohl auch Großstädte, aber eben sehr, sehr viel ländliches Gebiet, das dann diese Öfen benutzt. Kann man das in etwa quantifizieren? Ist dann 80% der Bevölkerung auf dem Land und Bedarf braucht so einen Ofen? Oder wie ist denn dann die Aufteilung? Also der Menschen, die in der Stadt sind, die keinen haben, zu den...
Ich würde sagen mehr.
Ja.
Also 90 mindestens sind in ländlichen Gebieten. Ah, weil es gibt in Großstädten eigentlich nur Kathmandu, die Hauptstadt, wo man auch sozusagen hinfliegt. Und dann gibt es noch Pokhara, das ist eine touristische orientierte Stadt am Tor zu den Bergwanderungen. Und im Süden gibt es Nepalgunj, Birgunj, die aber nicht als Großstädte zu zeichnen sind. Die sind städtisch.
Wie geht dann das? Also wenn Sie jetzt eine Kenntnis haben, dass so viele Öfen etwa benötigt werden, es muss ja irgendwie geplant werden. Das sind ja Reden, ja, ich weiß nicht von, also Sie sagten 100.000 sind schon gebaut, aber wir reden im Endeffekt wahrscheinlich in Nepal von Bedarf von, ich weiß nicht, von wievielfachen mehr. Und dann muss man das ja alles planen. Man muss wissen, wo geht dann wer wann hin, wer baut was auf, wie kommt das Material, wie geht die Finanzierung, wie geht gegebenenfalls eben die Logistik im Sinne von Leute, die vor Ort gehen. Das ist ja alles ein gigantisches Vorhaben. Ich meine, wenn man quasi ein ganzes Land eigentlich sich vorgenommen hat, in Bezug auf Öfen zu modifizieren, zu modernisieren, das ist ja eine Herkulesaufgabe. Wie handhabt man dann das überhaupt? Wie plant man das? Also das ist ja ein Wahnsinn. Vor allem, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Stadtpläne oder Pläne von den Dörfern gibt, ob man über überhaupt eine Logistik verfügt, dass man sagt, jetzt fährst du da, um zu diesem Haus zu erreichen, so und so hin, und dann klingelst du da an der Haustür, die es vielleicht gar nicht gibt, oder muss ja mit den Leuten ins Gespräch kommen, Kontakt kommen, muss das ja alles irgendwie unter sehr schwierigen Bedingungen irgendwie arrangieren.
Ja, also zum einen sind wir nicht alleine, die auf dem Gebiet arbeiten. Wir sind besonders, weil wir die Leute von Grund auf ausbilden und mit ihnen sozusagen von Dorf zu Dorf gehen. Aber wir arbeiten in Nepal mit dem IEC, Alternative Energy Promotion Center, zusammen.
Mhm.
Das ist eine Regierungseinrichtung unterm Energieministerium. Die haben die Karte von Nepal und die wissen, wo Öfen benötigt werden und wo zum Beispiel rauchfreie Erklärungen abgegeben wurden. Wenn ein Dorf flächendeckend mit Öfen ausgestattet wird, kann es als rauchfrei erklärt werden. Das gibt dann ein kleines Fest und wieder Tee und Kekse und dann wird gesungen und getanzt. Und dann ist dieses Dorf von der Liste der Bedürftigen zu streichen. Mhm. Ich habe gesagt, es gibt auch andere Organisationen, die sich damit befassen. Das ist zum Beispiel auch jahrelang von der deutschen GIZ unterstützt worden, also Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit über Entwicklungshilfe. Es gibt große internationale NGOs, die sich mit Ofenbau oder Verhütung von offenem Feuer befassen. Das läuft alles zusammen bei diesem Regierungsbüro, AIPT. Mhm. Und dahin melden wir auch jeden Ofen, der gebaut wurde und übergeben wurde an die Hausbesitzer, sodass das nicht so unkoordiniert dahin läuft, sondern das hat schon Hand und Fuß. Mhm. Parallel dazu haben wir unsere eigene Datenbank eingerichtet, dass wir immer noch nachvollziehen können, wo stehen die Öfen, wann haben wir die gebaut, wie alt sind die, und vor allen Dingen monitorisieren wir die auch nochmal nach einem Jahr oder im ersten Jahr und dann nochmal wieder später, sodass man einen möglichst guten Erhaltungsstand oder Nutzungsgrad auch dokumentieren kann. Es könnte ja sein, jeder meldet sich und will einen Ofen haben, benutzt ihn dann aber vielleicht nicht oder pflegt ihn nicht. Die Ofenbauer oder die Ofenbauer haben die Chance, sich auch weiterzubilden zum Maintenance-Expert. Das heißt bei uns in der Arbeitssprache Schornsteinfeger.
Ach, okay, ja.
Die Ofenbauer, die schon, also man sollte 300 bis 500 Öfen schon gebaut haben, dann kann man sich schon als erfahren betrachten. Mhm. Und mit denen haben wir im Oktober 19 das erste Training für diese Schornsteinfeger gemacht.
Oh ja. Aha.
Die Schornsteinfeger bieten sich an in den Dörfern. Ich kann deinen Ofen reparieren. Ich kann deinen Schornstein sauber machen. Mhm. Ich kann deine Sprünge wieder reparieren, die im Ofen gekommen sind. Ich kann deinen Schornsteinkopf erneuern, den die Kuh abgeschummelt hat oder so. Und das ist eine Leistung, die sollen eigentlich die Hausbesitzer selber machen, aber wir haben bei den Monitoren gemerkt, dass das nicht gut funktioniert. Mhm. Und somit haben wir diese Möglichkeit für die qualifizierten Ofenbauer eingeführt, dass sie sich anbieten können für diese Leistung und dafür müssen sie von den Hausbesitzern bezahlt werden. Der Ofen sonst wird ja von uns zum allergrößten Teil finanziert durch Spenden und durch CO2-Zertifikate, da komme ich dann gleich nochmal zu. Diese Ofenbauer werden pro gebautem Ofen bezahlt von uns. Mhm. Ein Ofen kostet, und das ist ganz wichtig, 12 Euro. Mhm. 12 Euro, dafür kriegt man eine Pizza wahrscheinlich oder so. Mhm. Da mit 12 Euro, davon kriegt über 50% der Ofenbauer als Lohn. Und das bedeutet, die Ofenbauer können mit diesem Lohn auch wirklich ihr Leben auf andere Weise nochmal wieder verbessern. Mhm. Es gibt viele Frauen bei den Ofenbauern, die zum Beispiel das Studium ihrer Kinder finanzieren oder die Ausbildung. Es gibt eine Ofenbauerin, die bezahlt die Dauermedikamente für ihren kranken Sohn. Im Frühjahr wird von dem Ofenbaulohn ganz oft Saatgut oder Dünger gekauft. Mhm. Sowas. Also diese Arbeitsmöglichkeit ist auch nochmal ein ganz guter Effekt von unserem Verein. Und die Schornsteinfeger, die sollten in Richtung Selbstständigkeit getrimmt. Mhm. die sollen ihre Leistung anbieten und dafür ein Geld verlangen. Mhm. Es wird jetzt noch mal 2 Jahre von uns unterstützt, aber dann sind die eigentlich frei und können so viel arbeiten, wie sie Geld brauchen.
Mhm. Wie viel Hütten oder wie viele Häuser müssen denn noch ausgestattet werden? Gibt es da eine Statistik zu, dass man sagen kann, die Umrüst- oder Ausstattungsaktion ist jetzt zu 20-30% abgeschlossen und wir brauchen noch 5-10 Jahre, um das abschließend für ganz Nepal, oder ist das schwierig zu kalkulieren?
Das ist schwierig zu sagen. Also ja. Wir gehen in kleineren Schritten. Also da gibt es zum Beispiel einen neuen Bezirk, der hat sich jetzt an uns gewendet. Wir wollen unsere Häuser mit Öfen ausstatten lassen. Und das ist ein Bezirk, die waren sehr, sehr vom Erdbeben 2015 betroffen. Mhm. Und die neu aufgebauten Häuser, die bekommen jetzt diese Öfen und die haben 25.000 Häuser Bedarf veranschlagt. Mhm. Und was ist jetzt, wo wir gerade in Verhandlungen sind, das werden wir jetzt ab Mitte des Jahres beginnen. Mhm. In dem Bezirk im Mittleren Westen, das heißt Aga Kanchi, wo wir jetzt gerade sind, da sind etwa 20.000 fertig und vielleicht noch 3.000, 4.000 machen wir bis Mitte des Jahres. Und dann ist der Bezirk abgeschlossen und wird rauchfrei erklärt.
Ah ja, aha. Also,
aber es gibt 75 Bezirke.
Ja, gibt es dann irgendwie so einen Wunsch, dass Sie sagen, bis ins Jahr 2030 ist komplett alles umgerüstet, oder ist das auch schwierig zu sagen, oder also gibt es da keine Zielsetzung?
Wir haben 2030 tatsächlich so ein bisschen als Zielpunkt gesetzt,
ja.
Weil auch die Regierung von Nepal hat ja immer 5-Jahresprogramme oder 10-Jahresprogramme und die haben gesagt, vom Energieministerium bis 2030 soll jeder Haushalt die Möglichkeit für gesundes Kochen haben. Mhm. Wie das aussieht, ob das Gas ist, ob das Kerosin ist, ob das Strom ist, das haben sie nicht gesagt, aber es soll keine schädlichen Kochfeuer mehr geben. Mhm. Das wird sicher nicht ganz erreicht werden, aber ich denke, wir können einen guten Teil dazu beitragen.
Mhm. Ein Aspekt, den Sie schon kurz angedeutet haben, den wir unbedingt auch noch kurz erwähnen müssen, ist das Thema der CO2, des CO2-Ausstoßes und der Treibhausgase und damit das Thema natürlich auch Klimaschutz. Das ist natürlich ein Thema, was hier die ganze Welt gerade irgendwo Klima irgendwo auch hat.
Ja, ich sag immer, also wenn wir einen Ofen in Nepal bauen, dann können wir auch was dafür tun, dass unsere schöne Insel Pelvorm nicht von den schmelzenden Gletschern am Nordpol überspült wird. Mhm. Aber das ist natürlich sehr plakativ. Also Klimaschutz ist schon klar eine weltweite Aufgabe. Und dabei ist es egal, wo das CO2 produziert wird. Es wirkt sich auf alles aus und es ist dann auch eine Auswirkung hier, theoretisch oder rechnerisch, wenn man dort in Nepal was einspart.
Mhm. Ja.
Deswegen haben wir ein Klimaschutzprojekt unter ganz, ganz strengen Richtlinien der weltweit anerkannten Organisation Gold Standard Foundation aufgelegt. Das ist ein kompliziertes Genehmigungsverfahren. Dazu wurden die Öfen standardisiert und der Wirkungsgrad zertifiziert, damit man berechnen kann, wie viel CO2 pro Jahr ein Haushalt einspart. Mhm. Unser Ofen spart 1 Tonne CO2 pro Jahr ein, in jedem Haushalt. Das CO2-Projekt oder das Klimaschutzprojekt wurde für 21 VDCs, also Gemeinden in 3 verschiedenen Bezirken aufgelegt. Mhm. Der Bau und der Bestand wird ganz eng monitorisiert und jedes Jahr werden dann entsprechend die Tonnen CO2 freigegeben für den Emissionshandel.
Mhm.
Wir dürfen also CO2-Zertifikate anbieten und können, wenn wir die losbringen, damit wieder neue Öfen finanzieren. Mhm. Dazu habe ich mir so ein Rechenbeispiel überlegt. Also man muss ja sich überlegen, wieso sollte ich CO2 kompensieren? Also ich sage immer, wenn ich nach Nepal fliege, dann verbrauche ich umgerechnet ungefähr 3 Tonnen CO2 pro Sitz im Flugzeug. Mhm. Und wenn ich da jetzt ein schlechtes Gefühl bei habe, dann kann ich mit einem CO2-Zertifikat für 3 Tonnen dieses neutralisieren. Mhm. Das ist nach dem Klimaschutzabkommen von Kyoto der gedeckelte CO2-Handel. Also unter diesem Deckel kann man das CO2 oder das Geld für CO2 hin und her schieben. Mhm. Also ich fliege nach Nepal, produziere 3 Tonnen. Mhm. Eine Tonne kostet bei uns 15 Euro. Das ist weit weniger als im offiziellen Emissions- oder CO2-Handel. Dann spende ich oder kaufe für 3 Tonnen 45 Euro das Zertifikat. Und das wird dann bestätigt und aus dem Kreislauf wieder rausgenommen. Mit 45 Euro können wir aber fast 4 Öfen bauen.
Oh ja.
Und damit ist dann der Kreislauf aus unserer Sicht wieder positiv befeuert. Aber das große Problem ist, mit Corona reist fast niemand mehr mit dem Flieger irgendwo hin. So ist unser CO2-Handel sehr eingebrochen natürlich. Und das wirkt sich aus auf die Einnahmen. Und deswegen müssen wir sehr genau, sehr gut versuchen, uns überall bekannt zu machen, damit wir trotzdem Klimaschutzzertifikate verkaufen können und trotzdem freiwillige Spenden einsammeln können.
Ja, Frau Trigala, ich gucke mal gerade so auf die Uhr. Wir sind tatsächlich schon so ziemlich am Ende der Sendung, aber wahrscheinlich möchten Sie gerne noch, ja doch, wir haben schon knapp eine Stunde gesprochen, sollten wir vielleicht noch so ein bisschen den Kontakt oder die Adresse, wo, wenn man sich jetzt dafür interessiert, wenn man Sie unterstützen möchte, wenn man Fragen hat, wenn man in irgendeiner Weise vielleicht sogar vor Ort dort helfen möchte, müssen wir vielleicht einfach noch kurz ein bisschen was dazu erwähnen. Wo gibt es Info, ja, auch online, wo kann man Kontakt aufnehmen, wie kann man Sie mit Spenden unterstützen, das, was vielleicht noch wichtig ist.
Haben eine ganz schöne Website, Ofenmacher.org. Aber wenn man Ofenmacher eintippt, dann kommt bei den Suchmaschinen sofort Ofenmacher e.V. München.
Ja.
Da findet man alle Möglichkeiten für erstmal alle Informationen, die ich jetzt schon erzählt habe. Da findet man auch dann weit mehr über Afrika noch, was jetzt nicht so mein Top-Thema heute war.
Ja.
Da findet man auch natürlich das Spendenkonto und eine ausführliche Information über das Thema Schutzprojekt. Dann gibt es noch eine weitere Webseite, Swastha Chulo Nepal. Das ist die Webseite der nepalischen Partnerorganisation. Den Link findet man auch auf unserer Homepage von den Ofenmachern, denn das müsste ich ja sonst jetzt buchstabieren.
Ja, da kann man dann einfach nachgucken. Ja.
Das sind so die Hauptressourcen, wo man mal die Informationen herbekommt. Da stehen auch unsere Kontaktadressen und wenn man die Homepage anschreibt, dann kommt das dann auch zu Dr. Frank Engler oder zu mir, dass wir darauf dann reagieren und antworten. Wir sind sehr, sehr dankbar für jede Unterstützung, auch natürlich für aktive Mitarbeit, wenn sich jemand für Fundraising interessiert, für Berichte schreiben, für alles Mögliche. Das heißt nicht, dass jemand gleich 4 Wochen nach Afrika oder nach Nepal fahren muss. Also wir können auch hier Unterstützung gebrauchen. Wir freuen uns natürlich auch für finanzielle Unterstützung. Das ist ja wohl deutlich geworden, sag ich mal.
Gut. Ja, Frau Trigala, ich denke, so vom Zeitlichen, wir müssen tatsächlich schon zum Ende kommen. Für heute ganz herzlichen Dank. Mein Name ist Michael Trost in Moderation und mein Studiogast war, einfach nochmal einen Namen nennen, Ihren, dass Sie nochmal kurz sagen, wie Sie heißen, wer Sie sind.
Trista Trigala.
Genau, ja, alles klar, vielen Dank und das war die Plattform dann für heute.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.